DW Menschen und Märkte.
Mit Thomas Kohlmann herzlich willkommen. Verschärfter Sparkurs. Daimler-Mitarbeiter verzichten auf einen Teil ihres Gehalts. Mehr Kontrolle. Die Türkei erhöht den Druck auf soziale Medien aus den USA. Und bald im DAX. Delivery Hero könnte den Skandalkonzern Wirecard ersetzen. Das und mehr erwartet Sie jetzt hier bei uns im Wirtschaftspodcast. Hunderttausende Jobs in der deutschen Autoindustrie sind massiv bedroht. Der Dieselskandal, hohe Investitionen in die Elektromobilität und der Absatzeinbruch durch die Corona-Krise machen den Autobauern schwer zu schaffen. Jetzt geht Daimler in die Offensive mit einem Sparpaket, auf das sich Unternehmensleitung und Betriebsrat heute geeinigt haben. Angelika Hensoldt mit den Einzelheiten.
Es ist eine gute Nachricht für die Daimler-Beschäftigten. Betriebsbedingte Kündigungen sind bei dem Autobauer erstmal vom Tisch. Daimler-Gesamtbetriebsratschef Michael Brecht.
Also ich finde, es ist ein sehr ausgewogener Kompromiss. Wir haben eine faire Lösung für die Beschäftigten hinbekommen. Wir haben aber auch der finanziellen und angespannten Situation im Unternehmen Rechnung getragen. Wir haben jetzt endlich die Sicherheit wieder innerhalb des Unternehmens, dass jetzt praktisch dadurch alle wieder mit Freude und mit Stolz und mit Anerkennung zur Arbeit gehen können. Weil das, was uns ja groß gemacht hat, sind ja die Menschen. Und ich glaube, die haben es auch verdient, dass jetzt wieder Klarheit und Sicherheit eben da ist.
Dennoch, die Corona-Krise fordert ihren Preis. Unternehmen und Gesamtbetriebsrat haben sich jetzt auf Eckpunkte zur Reduzierung der Personalkosten und zur Beschäftigungssicherung geeinigt. Demnach müssen die Daimler-Mitarbeitenden in der Verwaltung und in den produktionsnahen Bereichen ein Jahr lang ihre Wochenarbeitszeit um 2 Stunden verkürzen und somit auch auf Gehalt verzichten.
Also wir haben 95% des Einkommens. Dafür habe ich aber etwas mehr Freizeit. Dafür ist der Arbeitsplatz sicher. Ich denke, das ist ein gutes Äquivalent.
Die Mitarbeiter in der Produktion arbeiten weiter wie bisher oder befinden sich in Kurzarbeit. Eine Ergebnisbeteiligung bekommen Daimler-Beschäftigte für dieses Jahr nicht. Und auch das sogenannte tarifliche Zusatzgeld gibt es 2021 nicht. Es wird für alle verpflichtend in bezahlte Freistellungstage umgewandelt. Dieser Stuttgarter Daimler-Mitarbeiter ist zufrieden mit der Vereinbarung.
Ja, also ich finde es ganz gut soweit. Also ich kann auf ein bisschen Arbeitszeit verzichten. Auch auf die Gewinnausschüttung, solange ich meinen Arbeitsplatz behalten kann, nehme ich das gerne in Kauf.
Daimler-Personalvorstand Wilfried Port erklärt laut Pressemeldung:
Wir danken der Belegschaft für ihren wichtigen, zeitlich befristeten Beitrag, um diese Krise gemeinsam zu bewältigen. Darüber hinaus gilt es, weiterhin miteinander die langfristigen, strukturellen Themen anzupacken und zu lösen. Nur so kommen wir gestärkt und sicher aus der Krise und sichern damit die Zukunft des Unternehmens und der Arbeitsplätze.
Das Paket, auf das sich Unternehmen und Betriebsrat jetzt geeinigt haben, spart laut Brecht 450 Millionen Euro bis Ende 2021. Schon vor der Corona-Krise hatte der Autobauer ein Sparprogramm verabschiedet. 1,4 Milliarden Euro Personalkosten sollten eingespart werden. Von mindestens 15.000 Jobs, die wegfallen, war die Rede. Daimler-Chef Kelenius hatte kürzlich betont, dass dieser Sparplan wegen Corona verschärft werden müsse. Zuletzt war in Medienberichten die Rede davon, dass bis zu 30.000 Stellen gestrichen werden könnten. Das Unternehmen bestätigte diese Zahlen nicht. Nach eigenen Angaben setzt Daimler beim Stellenabbau auf natürliche Fluktuation, auf Altersteilzeitangebote und ein Abfindungsprogramm.
Der Corona-Shutdown hat den stationären Einzelhandel schwer getroffen. Schon vorher spürten Kaufhäuser, Filialisten, Einkaufszentren und viele tausend kleinere Läden den Konkurrenzdruck der Online-Händler. Mit Corona hat sich dieser Trend noch weiter verschärft. Und die Entwicklung ist auch an der Börse sichtbar. Aus Frankfurt Ulrich Barz.
Lang ist's her, da gehörten einmal Karstadt und Kaufhof zur Börsenelite. Als der DAX 1988 mit den damals 30 wichtigsten Aktiengesellschaften Deutschlands startete, waren die beiden Kaufhausriesen wie selbstverständlich dabei. Heute nicht mehr. Kaufhof und Karstadt sind sogar überhaupt nicht mehr an der Börse notiert. Und aus dem DAX stiegen sie schon früh ab. Kaufhof 1996. Ersetzt durch die Metro, immerhin ein Branchenkollege. Karstadt Quelle erwischte es im Jahr 2001, ersetzt durch die Deutsche Post. Eine Ironie der Geschichte ist das. Die Deutsche Post sollte sich später zum größten Logistikkonzern der Welt mausern. Die DHL-Transporter sind heute im Stadtbild allgegenwärtig. Sie transportieren die Ware der Onlinehändler direkt zum Kunden. Weltmarktführer bei den Onlinern ist Amazon. Der US-Konzern ist umstritten, aber erfolgreich. gehört mit einem Börsenwert von gewaltigen 1,5 Billionen US-Dollar zusammen mit Apple und Microsoft, die ähnlich bewertet sind, zu den teuersten Unternehmen der Welt. David Kohl, Chefvolkswirt der Schweizer Privatbank Julius Bär in Deutschland.
Amazon hat ein Geschäftsmodell, was sich sehr leicht vergrößern lässt und hat natürlich auch mit einer sehr professionellen Konzentration auf das Versandgeschäft hier sehr schnell auf die Opportunitäten reagiert und fährt jetzt dafür die Belohnungen ein.
Zurück zum DAX. Dort ist überhaupt kein Handelsunternehmen mehr vertreten. Metro ist heute eine Liga darunter, im MDAX der mittelgroßen Firmen angesiedelt. Allerdings auch dort alles andere als ein Star. Ein Star ist dort
Zalando, schrei vor Glück, jetzt alle Top-Sportmarken.
Zalando wächst und wächst und die Aktie hat mit der Corona-Pandemie richtig Fahrt aufgenommen. Dieses Jahr rund 40% zugelegt. Die Kunden und Kundinnen konnten ja bestellen, während die stationären Konkurrenten allesamt lange zusperren mussten. Ein Vorteil nicht nur für Zalando. Stefan Risse von der Fondsgesellschaft Akatis.
E-Commerce hat natürlich einen unglaublichen Wachstumsschub durch die Corona-Krise bekommen. In Europa haben 30% der Bevölkerung das erste Mal Online-Käufe getätigt.
Zalando hat seine Plattform aber auch für Ladengeschäfte geöffnet. Richtige Entscheidung, findet Stefan Risse.
Zalando kopiert da ja die Strategie von Amazon, dass man nicht nur die Produkte, die man selbst im Lager hat, verkauft über die Plattform, sondern eben auch anderen die Plattform zur Verfügung stellt, um Produkte dort zu verkaufen. Und wenn Händler über die Plattform von Zalando verkaufen, hat das den Riesenvorteil, dass Zalando sich nicht mit der Logistik rumschlagen muss, nicht mit den Retouren rumschlagen muss, aber man verdient bei jedem Verkauf mit.
Der Trend ist überdeutlich, aber stationären Handel zu betreiben, wo die Kunden reinmarschieren können, wo es noch Ware zum Anfassen gibt, Kassen und Einkaufswagen, das muss kein Schicksal sein, generell für den Abstieg an der Börse. In den USA gibt es Walmart, der größte Einzelhändler der Welt, im Dow vertreten, dem prestigeträchtigsten Börsenbarometer der Welt. Und der Aktienkurs, bisher in diesem Jahr, deutlich im Plus.
Ulrich Barz berichtete. Delivery Hero sitzt in Berlin und betreibt weltweit Lieferdienste für Essen und andere Waren. In Deutschland mischt das Unternehmen zwar nicht mit, konnte aber im Ausland stark von der Corona-Krise profitieren. Nachdem die Aktie kräftig gestiegen ist, spekulieren nun viele Börsianer, dass Delivery Hero bald Wirecard im DAX ablösen könnte. Konrad Busen berichtet.
So klang es vor 3 Jahren an der Börse in Frankfurt.
Erster Preis, Delivery Hero. 26,90.
Party auf dem Parkett. Endlich mal wieder ein junges, dynamisches Unternehmen, das in Frankfurt an die Börse geht. Und dann auch noch mit einem dieser neuen Geschäftsmodelle. Das beruht auf schlauer Nutzung von Informationstechnologie, auf weltweitem Wachstum, auf neuen Trends wie der schnellen Lieferung von Essen. Alles nur möglich dank Internet bzw. dank dem mobilen Internet. Der Aktienkurs von Delivery Hero ist seit dem Börsengang vor 3 Jahren rasant gestiegen. Mittlerweile kostet eine Aktie rund 100 Euro. Und besonders stark nach oben ging es in diesem Jahr. Der Grund: Corona. Essen nach Hause liefern ist weltweit gefragt. Wer nicht aus dem Haus geht, reduziert sein Ansteckungsrisiko. Übrigens, in Deutschland selbst ist das Berliner Unternehmen gar nicht mehr am Markt aktiv. Vor 2 Jahren wurden die deutschen Lieferdienste an den niederländischen Konkurrenten Takeaway verkauft. 2 große Player in einem Markt, das ist schwierig, heißt es dazu in Berlin bei Delivery Hero. Dagegen Marktdominanz erstrebenswert. Deswegen hat Delivery Hero in den Ländern, in denen es aktiv ist, auch immer wieder mit Kartellbehörden zu tun. Und mit Gewerkschaften und Sozialpolitikern. Denn die rasenden Radler, die das Essen von den Restaurants zu den Kunden fahren, sie sind freiberuflich unterwegs, nicht angestellt. Dienstleister, die pro Fahrt bezahlt werden. Gig Economy, ein weiteres Zauberwort bei Hightech-Investoren. Übrigens, Delivery Hero liefert in vielen seiner Märkte nicht nur Essen, sondern neuerdings auch Waren des täglichen Bedarfs. Die werden in eigenen kleinen Lagern vorgehalten und je nach Bedarf ausgeliefert. Mikrologistik heißt diese Ergänzung des Geschäftsmodells. Gewinn macht Delivery Hero keinen, es geht viel Geld in Werbung und in Wachstum. Und auch für die Anleger sind in diesem Fall Marktmacht, Datenmacht, Umsatz wichtiger als Profit, wie bei vielen anderen Tech-Geschäftsmodellen. Deswegen kann es sich Firmenchef Niklas Östberg auch leisten, keine genauen Geschäftsprognosen abzugeben. Immerhin, die Umsatzprognose für dieses Jahr hat Delivery Hero heute hochgeschraubt um rund 200 Millionen Euro auf bis zu 2,8 Milliarden Euro. Und nicht nur deswegen greifen die Anleger weiter zu bei den Aktien. Delivery Hero könnte bald in den DAX aufsteigen, die insolvente Wirecard ablösen. Mehr wert als die Deutsche Bank, RWE oder Continental ist der Lieferdienstbetreiber aus Berlin jetzt schon.
Konrad Busen war das aus Frankfurt. Das türkische Parlament will ab heute über neue Regelungen für soziale Medien beraten. Mit der geplanten Verschärfung des türkischen Mediengesetzes sollen internationale Plattformen wie Facebook, Twitter oder YouTube stärker kontrolliert werden. Karin Senz mit den Einzelheiten.
Die Intention der neuen Regelungen klingt gut. Die Türkei will ihre Bürger davor schützen, dass andere Nutzer sie im Netz beschimpfen, beleidigen oder belästigen. Dazu hat sie diesmal vor allem internationale Plattformen wie Facebook, Twitter oder YouTube im Auge. Die AKP-Abgeordnete Özlem Zengin hat die Regelungen letzte Woche vorgestellt und kritisiert beispielsweise, dass die Plattformen bei steuerrechtlichen Fragen nicht greifbar sind. Wollen Sie in unserem Land weiter agieren, müssen Sie sich unseren Gesetzen fügen und sowohl finanziell als auch organisatorisch, inhaltlich und rechtlich haften. Dabei ist das Wichtigste, einen Ansprechpartner zu haben, der beispielsweise auch steuerrechtlich greifbar ist. Ankara will Plattformen mit mehr als 1 Million Nutzern am Tag dazu zwingen, Niederlassungen in der Türkei zu gründen. Auch andere Länder wie Deutschland würden gerade ähnliche Regelungen einführen oder schon eingeführt haben, meint Zengin. Noch gibt es bei der rechtlichen Grundlage und Bestimmungen für soziale Medien keine international festgelegten Standards. Die Türkei wird auf diesem Gebiet vielleicht sogar eine Art Vorreiterin sein und dazu beitragen, dass sich international eine gängige Rechtsprechung etabliert. Innerhalb von 48 Stunden sollen die Plattformen reagieren müssen, wenn sich beispielsweise jemand beschwert, seine Persönlichkeitsrechte seien verletzt worden oder ein Richter anordnet, bestimmte Inhalte zu löschen. Kommen Facebook und Co. den Aufforderungen nicht nach, droht Präsident Recep Tayyip Erdogan. Sobald die rechtliche Grundlage geschaffen ist, müssen sich solche Unternehmen auf Zugang sperren und juristische und finanzielle Maßnahmen einstellen. Die Türkei ist schließlich keine Bananenrepublik. Internetprovider sollen innerhalb von 4 Stunden die Bandbreite entsprechender Seiten drosseln, um bis zu 95%. Damit sind sie praktisch kaum noch nutzbar. Erdogan ist wütend. Vor kurzem hatten Nutzer seine Tochter und ihren Mann, Finanzminister Al-Barak, im Netz beleidigt. Wir dürfen nicht vergessen, dass das, was jetzt meiner Familie passiert ist, allen 83 Millionen Bürgern der Republik Türkei auch passieren kann. Internetnutzer sind nicht von strafrechtlichen Maßnahmen ausgenommen. Im Zuge der Ermittlungen zu den Urhebern der Beleidigungen gegen seine Familie wurden mehrere Verdächtige festgenommen und verhört. Erol Önderoğlu ist der Vertreter von Reporter ohne Grenzen in der Türkei. Er versucht zu erklären, es geht darum zu verhindern, dass die angekratzte Reputation von Präsident Erdogan noch mehr beschädigt wird, dass Kritik aus dem Ausland die Köpfe der türkischen Bürger nicht noch mehr verwirrt und dass sich die Öffentlichkeit nicht über unabhängige Berichte aus dem Ausland informiert. In der Türkei sind Facebook und Co. noch deutlich beliebter als in Deutschland. Für regierungskritische Medien ist das oft die einzige Möglichkeit, ihre Artikel zu veröffentlichen. Önderoğlu sagt, Reporter ohne Grenzen habe grundsätzlich nichts dagegen, wenn soziale Netzwerke Niederlassungen in der Türkei eröffnen sollen. Aber er warnt. Die Regierung wird durch den neuen Gesetzentwurf Inhalte gerichtlich oder per Kommunikationsbehörde zensieren können. Und zwar mit der Begründung, sie würden die nationale Sicherheit bedrohen oder das Ansehen des Landes gefährden. Das bedeutet, dass die Regierung unabhängige ausländische Medien der Kontrolle ihrer eigenen Gerichte unterwerfen will. Nutzerdaten sollen angeblich in der Türkei gespeichert werden. Damit hätten die Behörden leichter Zugriff. Der letzte geschützte Raum für kritische Journalisten werde geschlossen, so Gegner der Regelung. Die Chancen, dass die Erweiterung des Internetgesetzes von 2007 im Parlament durchgehen, sind groß. Erdogans AKP hat zusammen mit der kleinen nationalistischen MHP die Mehrheit.
Karin Senz war das aus der Türkei und damit geht auch diese Ausgabe unseres Wirtschaftspodcasts zu Ende. Jürgen Kuhn in der Technik und Thomas Kohlmann am Mikrofon verabschieden sich und sagen danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW.